Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Heute informieren wir Sie über die Ergebnisse einer Exklusivstudie für das Manager-Magazin. Wir wollten herausfinden und haben herausgefunden, wie kommen deutsche Top-Managerinnen an die Spitze.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners der Bayern LB, einem wichtigen Investitionsfinanzierer der deutschen Wirtschaft. Unternehmen brauchen einen zuverlässigen und branchenerfahrenen Finanzierungspartner. Die agilen Sektorenteams der Bayern LB kennen die Herausforderungen ihrer Kunden, speziell aus Sektoren wie Mobilität, Energie, Technologie oder Maschinenbau. Sie beraten Unternehmen mit tiefer Sektorexpertise, entwickeln tragfähige Finanzierungskonzepte und begleiten nachhaltige Zukunftsinvestitionen. Mehr auf bayernlb.de/fortschritt.
Es ist Freitag, der 30. Juli 2021. Guten Morgen, Eva.
Hallo, Sven.
Eva, du bist unsere Expertin unter anderem für sämtliche Karrierethemen. Und ich muss heute bei dem Thema gar kein langes Intro sprechen. Es ist eigentlich selbsterklärend.
Ja, Sven, wir würden es ja nicht zum Thema machen, wenn es wirklich so selbsterklärend wäre. De facto sprechen Topmanagerinnen und Topmanager nämlich selten über die Frage, wie sie es dahin geschafft haben, wo sie heute stehen. Die meisten finden ihren Weg rückblickend ziemlich normal. Und damit geben wir uns ungern zufrieden.
Das heißt, dass das Thema voller Überraschung stecken muss. Wie kamen wir auf das Thema?
Wir haben ja immer mal wieder über die Jahre Studien gemacht mit externen Partnern, mit Hochschulen zu der Frage, wie männliche CEOs an die Spitze gekommen sind. Also wir haben klassisch Karriereforschung betrieben, wenn du willst, auch ein bisschen Elitenforschung. Und mir ist aufgefallen, dass es genau zu dieser Frage eigentlich noch keine aussagekräftige Empirie gibt, wenn wir uns weibliche Lebensläufe anschauen. Und darum haben wir gedacht, wir machen das mal selbst und sind auf den Weg gegangen und haben uns eine Studienleiterin gesucht und gefunden in Isabel Welpe. Die ist Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, Strategie und Organisation an der TU München. Und wir haben dann tatsächlich schon vor relativ langer Zeit, nämlich vor Corona im Februar 2020, uns zusammengesetzt und darüber nachgedacht, wie wir eine solche Studie anlegen wollen. Dann kam Corona und damit war das Thema erstmal auf Eis. An Interviews war nicht zu denken. Und dann haben wir einfach etwas Zeit gebraucht und kommen jetzt damit raus.
Du hast schon angedeutet, warum es so lange gedauert hat. Nichtsdestotrotz, obwohl viele unserer Recherchen eine Menge Zeit in Anspruch nehmen, das ist jetzt wirklich ganz schön lang. Kannst du vielleicht nochmal schildern, wie gerade in den Corona-Zeiten das vorangeschritten ist, diese Recherche?
Ja, also wir haben erstmal relativ viel Zeit in das Design gesetzt. Isabel Welpe und ihr Team sind ja eigentlich quantitative Forscherinnen und das, was wir da gemacht haben, ist ja eine qualitative Auswertung, in dem nämlich Interviews geführt werden. Das nennt man dann Tiefeninterviews anhand von standardisierten Fragebögen, denen sich die Forscherinnen vorher ausgedacht haben, sind sie auf Frauen zugegangen und haben vor allem auch erstmal versucht, Frauen für das Interview zu gewinnen. Wir haben dann insgesamt 24 gefunden, aber schon die Anbahnungsphase war nicht ganz einfach, weil eben auch nicht jede sich bereit erklärt hat. Wir haben dann uns darauf geeinigt, dass wir nur Vorständinnen und Aufsichtsrätinnen aus DAX und MDAX befragen, um da auch eine gewisse Vergleichbarkeit hineinzubringen. Dann hat das Team noch die Forschungsliteratur ausgewertet, denn es ist natürlich tatsächlich so, dass es unfassbar viel schon an Literatur gibt über die Frage, wie Frauen aufsteigen. Also in der Theorie weiß man vieles über Treiber und auch über Hindernisse. Und die beiden wollten sich einfach präparieren, quasi bevor sie auf die Frauen zugehen. Und ein Thema hat sich dann schon recht früh herausgeschält, das den beiden dann auch wichtig wurde, nämlich das Thema Vorurteile. Weil da zeigt die Literatur und die Studien, das ist eine unsichtbare Hürde. Geschlechtsbezogene Vorurteile, die gibt es eben für Männer so nicht. Dass wir dann die Studie anfertigen konnten, hing auch, oder das konnten wir erst, die Zustimmung haben wir erst bekommen, nachdem wir den Frauen Anonymität zugesichert haben. So wäre es aber wiederum keine Magazingeschichte geworden. Und deshalb musste ich dann noch mit, oder habe ich sehr gerne noch mit weiteren gesprochen. Ich musste noch ein paar suchen, so wollte ich mich ausdrücken. Vier habe ich gefunden und mit denen habe ich dann noch mal Interviews geführt, soweit man das in der Corona-Zeit eben persönlich machen kann. Also de facto waren es Video-Interviews.
Kommen wir gleich noch mal zu den Personen selbst, zu den Frauen selbst, mit denen du gesprochen hast. Was mich noch interessiert, das Thema ist ja schon jetzt bereit in der Diskussion. Es hat die hohe Politik erreicht schon lange. Es gibt Quotenregelungen. Warum sind Frauen, die es ja geschafft haben nach oben, dennoch so zögerlich damit in der Öffentlichkeit zu erscheinen? Du hast gesagt, das war wichtig, dass sie Anonymität zugestanden bekommen. Woran liegt das?
Ja, ich muss sagen, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also zum einen ist es so, Unternehmensorgane, das habe ich anfangs gesagt, sprechen ja sowieso nicht sehr gerne über sich, sondern betonen meistens die Rolle, in der sie sich befinden. Außerdem ist es insgesamt in Deutschland so, dass Manager nicht daran gewöhnt sind, auch mal persönliche Stories zu verbreiten. Die reden dann auch schnell mal davon, dass sie keine Home-Stories wollen. Also da sind ohnehin Vorbehalte. Das ist einfach vielleicht nicht so die deutsche Unternehmenskultur, dass man so oft spricht. Es ist aber sicher auch so, dass die ein oder andere Frau sehr genau weiß, dass in ihrem Unternehmen, weil sie eben eine von wenigen Frauen in hohen Positionen ist, die Augen eben auch auf ihr liegen. Ja? Und jeder Satz, den sie sagt, wird interpretiert. Und ich glaube, die Frauen wollten sich einfach davor schützen, dass irgendjemand sagt, die machen sich aber wichtig.
Kommen wir zu dem Inhaltlichen, zu den Ergebnissen, die du gefunden hast, die Professor Welpe gefunden hat. Wie haben die Vorständinnen und Aufsichtsrätinnen denn ihren Weg gemacht an die Spitze?
Wir haben das ein bisschen gegliedert und uns verschiedene Fragestellungen vorgenommen. Eine war, wir haben uns mit dem Elternhaus beschäftigt, aus dem die Frauen kommen. Dann haben wir nach Besonderheiten des Einstiegs, des Berufsstarts gesucht. Also wo sind die Frauen hingegangen und wo eher nicht. Dann haben wir nach Förderern gefragt. Dann eben auch nach dem Umgang mit Vorurteilen und geschlechtsspezifischen Hürden. Und zuletzt oder unter anderem, ich nenne es hier als letztes, mit der schönen Frage nach den Risiken, die sie eingegangen sind, um Karriere zu machen. Denn das ist eigentlich immer ein Faktor, der zu einer großen Karriere dazugehört.
Okay, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Persönlichkeit und Familie nenne ich es mal. Klar, das gilt ja für jeden Menschen. Persönlichkeit und Familie sind immer wichtig, haben immer Einfluss. Was gibt's da Frauenspezifisches?
Das war für mich besonders interessant, dass eigentlich alle Frauen berichten konnten, dass schon in ihrer Kindheit und Jugend sie, sagen wir mal, nicht der Normerziehung anheimgefallen sind, die es vielleicht in den 60er, 70er und 80er Jahren für die allermeisten Frauen noch gab. Sie haben alle von sehr gleichberechtigt denkenden Elternhäusern berichtet. Oft haben die Mütter gearbeitet, das war nicht in jedem Fall so, aber es kam vor und es waren dann es wurde dann auch erzählt, dass dann sich die Familie vielleicht in einem ländlichen Ort auch mal anhören müsste, ob die Kinder denn kein Mittagessen bekommen. Aber über sowas haben die Mütter sich hinweggesetzt. Also sie haben sozusagen selbstverständlich modern gedacht. Und den Mädchen wurden Freiheiten eingeräumt. Es wurde Verantwortung übertragen. Es wurde Vertrauen in sie gesetzt. Und sie konnten sich auf diese Art und Weise als starke Persönlichkeiten entwickeln, die auch früh schon in kleinem Rahmen Verantwortung übernommen haben. Also zum Beispiel Doris Höpke, die ist im Vorstand der Munich Re zuständig für die Ressorts Europa und Lateinamerika und hat auch noch eine Rolle als Personalchefin für die oberen Führungskräfte.
Das ist der größte Rückversicherer der Welt, ne?
So ist es, ja. Genau. Die hat immer sehr gute Noten geschrieben in der Schule, hat sie uns erzählt, hat auch viel Tennis gespielt. Aber weil sie in der Schule so gut war, hat man sie früh zur Stufensprecherin gemacht. Also sie war in der Orientierungsstufe, die haben da Stufensprecher für zwei Jahrgänge gewählt, fünfte und sechste. Sie kam gerade in die fünfte Klasse und im Rahmen der Wahl der Stufensprecherin für die Orientierungsstufe hat das Wahlvolk sozusagen eine Fünftklässlerin nach vorne geschoben. Weil man gleich gemerkt hat, die traut sich was zu sagen, die traut sich auch notfalls mal im Konflikt mit den Lehrern zu sein. Und sie hat das auch selbstverständlich als ihre Rolle angenommen, indem sie gesagt hat, wenn ich schon so gute Noten schreibe, dann bin ich ja wohl auch die, die mal den Mund aufmachen kann, wenn ich den Eindruck habe, das muss jetzt sein. Solche Geschichten haben wir häufiger gehört und daraus schließen wir, dass eben diese Elternhäuser die Frauen eigentlich unbewusst, aber sehr herzlich unterstützt haben, sie selbst zu sein.
Also Vertrauen gewähren, aber in dem Fall von Frau Höpke dann auch wirklich annehmen.
Auch selber annehmen, genau.
Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Suche nach dem richtigen Unternehmen mit der richtigen Unternehmenskultur zum Einstieg. Warum ist das für Frauenkarrieren so besonders wichtig?
Naja, du musst bedenken, in der Zeit sind eigentlich solche Programme, von denen wir heute jeden Tag lesen und schreiben, Diversity, das Nachdenken über die Frauenquote, Mentoring, all solche systematischen Maßnahmen sozusagen, gab es ja damals nicht. Also die Frauen sind einfach losgegangen und da weiß man inzwischen sehr genau, wer sich als Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft bewegt, der muss damit rechnen, ausgebremst zu werden. Der hat vermutlich nicht die gleichen Chancen wie diejenigen, die eben die Regeln setzen. Und dann haben diese Frauen auch nicht wirklich bewusst, ja, die haben ja keine Karriereratgeber gelesen von morgens bis abends, aber die haben intuitiv sich Umfelder gesucht, die nicht so homogen waren, wo die Hierarchien nicht so stark waren und wo sie den Eindruck hatten, man legt ihnen keine Hürden in den Weg, weil sie anders sind. Diese Umfelder haben die Frauen sich gesucht. Interessanter war das für 3 von 4 Frauen, mit denen ich persönlich gesprochen habe, der Umweg über US-Unternehmen. Also wenn wir zum Beispiel an Simone Menne denken, die frühere Finanzvorständin der deutschen Lufthansa, die damals auch die erste Frau im DAX in dieser Rolle war, die ist eingestiegen bei ITT. Das war in den 80er Jahren ein noch in Deutschland operierendes amerikanisches Telekommunikationsunternehmen. Da ist sie in Frankfurt eingestiegen im Controlling. Und sie hat direkt weibliche Chefs kennengelernt. Sie hatte auch einen männlichen Chef, der war ein Asiate und der hat sich dann ihr gegenüber ganz locker als Quotenasiate bezeichnet. Für den war das absolut normal, dass das Unternehmen schon darauf geachtet hat, Minderheiten in Anführungszeichen bewusst zu fördern und denen auch Möglichkeiten einzuräumen. Und das fand sie sehr ermunternd, fand das einfach gut. Dann ist sie ganz früh im Grunde mit dem Thema Quote in Kontakt gekommen und das wurde nicht problematisiert, das war normal. Oder Andrea Eulenheim, die ist Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der Metro. Die ist damals bei General Electric eingestiegen und die hat erzählt, dass sie eigentlich so richtig erst verstanden hat, wo der Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Unternehmen lag, als dann General Electric einen Zukauf gemacht hat. Die haben von einem deutschen Unternehmen eine Einheit übernommen. Und da ging es halt komplett anders zu. Ja, da gab es ein Männerzimmer, in das die Frauen damals nicht hinein durften. Und sie hat dann zusammen mit einer jungen Kollegin festgestellt, dass es in dieser Einheit unternehmerische Unregelmäßigkeiten gab. Die wollte sie ansprechen und da ist sie wirklich absolut abgeprallt. Man hat ihr eben nicht geglaubt, man hat das Thema auch nicht gelöst und sie hat dann sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Sie hat dann, ist dann von GE zu Amazon gegangen.
Das Männerzimmer gab es aber bei dem deutschen Unternehmen.
Das gab es bei der deutschen Einheit, bei der deutschen Unternehmenseinheit, die da übernommen wurde, bei dem Zukauf. Und sowas hatte sie noch nie erlebt.
Weißt du, ob die Frauen, mit denen du darüber gesprochen hast, vor ihrem Einstieg sich konkret informiert haben über die Unternehmenskultur oder war das damals noch eher so Glückssache?
Also ich glaube, dass keine mit einer selbstformulierten Checkliste von Unternehmen zu Unternehmen gegangen ist. Ich glaube, die haben intuitiv auf Dinge reagiert, die ihnen zusagten. Also Andrea Eulenheim hat zum Beispiel ganz früh für sich entschieden, sie will im Ausland arbeiten. Die hat auch Romanistik studiert, meine ich. Die ist gar keine ausgebildete Betriebswirtin, das hatte sie nur im Nebenfach. Und die wollte einfach in die Welt raus. Genauso wie Simone Menne, die ja dann bei der Lufthansa sehr schnell gelandet ist und die das einfach cool fand, möglichst viel Neues aufzunehmen und damit sich im Grunde intuitiv aus Deutschland auch rausbewegt hat. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Plan war, aber die haben eben geschaut, was ihnen gut tat. Und da sind sie dann geblieben. Und wenn es ihnen nicht gefallen hat, sind sie wieder gegangen.
Der Vorteil ist ja heute, aber widersprich mir gern, dass man genau diese Themen, bevor man irgendwo einsteigt, ganz konkret und offen ansprechen kann, oder?
Du meinst Themen wie, was gibt es hier an Unterstützungsmaßnahmen für Frauen? Ja, das ist so, genau, klar, weil es heute jeder auf dem Schirm hat und weil Unternehmen sich im Grunde auch abgrenzen mit diesem Thema als guter Arbeitgeber von anderen, die das vielleicht nicht so gut machen.
Nochmal zum heutigen Werbepartner. Die Bayern LB begleitet Unternehmen und institutionelle Investoren mit tiefer Sektorexpertise, mit erprobtem Strukturierungs- und langjährigem Kapitalmarkt-Know-how. Ihr Versprechen? Wir finanzieren Fortschritt. Denn gemeinsam mit ihren Kunden bringt die Bayern LB den Fortschritt in der deutschen Wirtschaft voran. Dabei ist die Bayern LB fokussierter Investitionsfinanzierer und verlässlicher Innovationspartner. Kurz gesagt, eine fokussierte Spezialbank. Jetzt mehr auf bayernlb.de/Fortschritt.
Kommen wir zum dritten Punkt, den du und ihr gefunden habt bei der Frage, was macht erfolgreiche Frauenkarrieren aus? Gezielte Förderung, Mentoring nennt man das ja auch. Wenn man das mit einem kleinen Ogü versieht, würde man sprechen von Netzwerken. Richtig übel meinen, spricht man von Seilschaften. Was ist hier frauenspezifisch?
Naja, vielleicht, dass es genau diese übelriechenden Seilschaften damals eben für die Frauen nicht gab. Das ist ja genau das Gegenteil dessen, was die Frauen erlebt haben und was sie mir erzählt haben in der Generation, in der sie losgegangen sind. Also späte 70er, frühe 80er Jahre. Jetzt ist die Frage, haben Sie mir das vielleicht einfach nicht erzählt oder haben Sie es uns nicht erzählt? Ja, sind Sie vielleicht Profiteurinnen von Seilschaften geworden? Dann eben doch, weil sich jemand für Sie besonders interessiert hat und Sie gefördert hat. Ich glaube, dass es so, wie du es beschrieben hast, als wirklich Seilschaft im Hinterzimmer, dass es das für die Frauen nicht gab. Das sind eher Dinge, die sie im Umfeld erlebt haben, also zum Teil auch bis in Vorstandspositionen hinein, wenn man dann beobachtet hat, wie sich vielleicht verschiedene Ressorts verabreden und der eine sagt, wenn du meine Vorlage durchwinkst, dann winke ich deine Vorlage durch. Das ist aber, sind eher Verhaltensweisen, in die diese Frauen eben nicht einbezogen wurden. Das hat wiederum auch damit zu tun, dass man die Seile ja regelmäßig festigen muss. Und wie macht man das? Indem man zum Beispiel mal abends auf den Drink um die Häuser zieht. Vielleicht folgt dann auch etwas mehr. Und da sind Frauen eher die Spielverderberinnen. Das sind nämlich genau die, die solche Rituale unmöglich machen. Auf der anderen Seite kann man sicher sagen, dass die Frauen auch ein Gespür hatten für Förderer, also für Menschen, die sie respektierten und die ihnen Möglichkeiten eingeräumt haben. Und da hat zum Beispiel Doris Höpke von der Munich Re auch sehr lebhaft erzählt, dass sie sich nach dem Studium und dem Referendariat initiativ bei einem Vorstand der HDI-Versicherung beworben hat, den sie kennengelernt hatte schon im Studium als Guru der Produkthaftung. Und sie fand das faszinierend, was er da macht und hat sich deshalb bei ihm beworben. Das fand er wiederum cool und er hat sie dann eingestellt. Oder sie hat erzählt, dass sie mal im Rahmen eines Dinners, das der Personalvorstand der Munich Re für Nachwuchsführungskräfte gegeben hat, von diesem die Aufforderung erhalten hat, dass sie sich mal neben ihn setzen soll. Er hat gesagt, ich kenne sie noch nicht, kommen Sie doch mal an meine Seite. Da wäre sie vielleicht selber nicht drauf gekommen, aber dann hat sie es natürlich gemacht.
Also schauen, wer bringt mich hier weiter in meiner Karriere ernsthaft.
Das ist ja nur vernünftig, genau.
Vierter Punkt, eine gewisse Blindheit gegenüber Vorurteilen. Ich habe das, als ich gelesen habe, deine Geschichte zu der Studie, so für mich übersetzt, man braucht ein dickes Fell. Stimmt das?
Ja, das ist ganz sicher so. Also da fand ich, gab es auch wirklich schöne Anekdoten. Viktoria Ossadning, mit der habe ich auch gesprochen, das ist die Digitalvorständin von E.ON. Die hat einfach auf den Punkt gebracht, das ganze Thema, indem sie sagte, ich bin nie auf die Idee gekommen, dass die gläserne Decke für mich gelten könnte. Man muss ja Vorurteile für sich nicht annehmen. Sie hat sich nie als Mainstream empfunden. Sie stammt aus einem Elternhaus, das eben auch ein bisschen unkonventioneller aufgestellt war. Und sie hat eigentlich schon in ihrer Jugend den Eindruck gehabt, gut, bestimmte Regeln gelten für andere, vielleicht aber nicht für mich. Das hat sie dann auch angewendet auf das Thema Vorurteile. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, manchmal war es nicht so einfach. Also man hat dann nicht einfach alles so weggelacht, indem man die Frauen, indem sie einfach gesagt haben, gilt für mich nicht, sondern manchmal steckt da auch eine Menge bewusster Anstrengung dahinter. Ja, also wenn es darum geht, zum Beispiel sich über blöde Witze nicht aufzuregen oder den eigenen Auftritt zu steuern, um Vorurteile nicht noch zu befördern. Das sind Dinge, die wirken auf den ersten Blick manchmal furchtbar banal, ja, wenn man darüber nachdenkt, ob man jetzt Kaffee einschenken darf oder eher nicht. Aber ich glaube, es wäre nicht ehrlich, wenn man nicht annehmen müsste, dass die Frauen durchaus darüber nachgedacht haben, wie sie ihre Wirkung in der Öffentlichkeit steuern. Also dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, wie bringe ich denn Punkte durch in einer Vorstandssitzung? Wie dominant darf ich auftreten? Welche Strategien wende ich an, damit sich vielleicht alle anderen erst einmal ausführlich zu Wort bringen können und dann komme ich auch noch dazu und bringe dann vielleicht leichter meinen Punkt durch, als wenn ich den als erstes bringe und mich danach alle an die Wand reden. Also solche Dinge, da waren die Frauen durchaus nicht so dickfällig, sondern da haben sie schon genau drüber nachgedacht, wie sie umgehen mit ihren Kollegen.
Ja, das scheint mal ein komplexer Punkt zu sein. Kommen wir zum fünften Punkt, dem letzten Punkt, den ihr gefunden habt als ausschlaggebend für eine erfolgreiche Karriere für Topmanagerinnen und Unternehmerinnen. Mein Lieblingspunkt vielleicht, in meinen eigenen Worten, Mut zum Risiko. Auch da wieder die Frage, gibt es da was Frauenspezifisches?
Also das ist, glaube ich, einfach ein Punkt, der tatsächlich beide Geschlechter betrifft. Das ist auch mein Lieblingspunkt, weil man da natürlich am meisten auch über die Gesprächspartnerinnen gelernt hat. Also Simone Menne hat erzählt, wie sie mit Anfang 30 nach Lagos, Westafrika, in Nigeria gegangen ist, um da irgendwie das lokale Ticket Office zu kontrollen sozusagen. Und wie das, also es war zum einen halt eine Phase totaler Selbstverwirklichung. Ja, niemand konnte ihnen reinreden. Sie waren da mit 13 Leuten und haben eigentlich gemacht, was sie wollten. Aber es war natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Also die Schlafzimmer waren vergittert. Es war eine wilde Gegend in einer wilden Zeit. Und das war einfach spannend zu erfahren. Das haben andere auch gemacht. Die haben dann zum Teil neue Bereiche aufgebaut, wie Victoria Ossadnik, die bei Microsoft dann ein Team für künstliche Intelligenz aufgebaut hat. Sie sind aus der Komfortzone rausgegangen, auch aus dem berechenbaren Erfolg. Sie haben quasi intellektuelle Abenteuerlust walten lassen. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt für Männer und Frauen aus gutem Grund auch recht ähnlich. Denn am Ende des Tages geht es ja darum, dass man eben unternehmerisch gestaltet und dass man auch Dinge verändert. Und das kann man nicht, wenn man immer im Kerngeschäft bleibt, in dem, was man immer schon so gemacht hat und keine Risiken eingeht. Das ist, glaube ich, einfach eine ganz wesentliche Voraussetzung für die ganz große Karriere. Und das mussten die Frauen genauso machen, wie Männer das machen müssen.
Eine ganze Menge Erkenntnisse. Du verfolgst das Thema ja schon seit Jahren. Welche hat dich denn am meisten überrascht?
Erstmal überrascht mich, dass du mich nicht nach Niederlagen fragst. Die haben sie ja auch natürlich auch sicher erlebt. Da sind sie übrigens ähnlich zurückhaltend, also strategisch zurückhaltend, genau wie männliche Gesprächspartner. Da ist es leichter, wenn man aus dem operativen Job schon raus ist. Also Simone Menne kann heute sehr freimütig davon erzählen, wie sie mal ein großes IT-Projekt aus Sicht des Konzerns in den Sand gesetzt hat. Sie fand natürlich, dass sie es nicht ganz in den Sand gesetzt hat, aber sie hat jedenfalls musste sie dann die Stelle aufgeben. Und da gilt wieder das, was ich anfangs über das Elternhaus gesagt habe. Da war für mich auch noch mal überraschend, wenn du so willst, wie viel charakterliche Vorbedingung eigentlich dazu gehört, dann eben durchzuhalten und wieder aufzustehen und weiterzumachen. Also da haben diese Frauen einfach ein Maximum an Resilienz auch immer wieder beweisen müssen, also an persönlicher Widerstandskraft, haben sich eben nicht ausbremsen lassen und haben nicht gesagt, naja, war ja klar, es konnte jetzt mit mir nichts werden, ich bin ja auch die einzige Frau hier, vielleicht eigne ich mich ja doch nicht für den Job, sondern sie haben das dann einfach, sie sind wieder aufgestanden und haben weitergemacht. Und das ist eigentlich das sind die Dinge, die eigentlich dann am schönsten sozusagen zu erzählen sind und die auch nochmal zeigen, dass das einfach außergewöhnliche Persönlichkeiten sind.
Und diese Widerstandskraft, inwiefern hängt die mit unserem ersten Punkt zusammen?
Mit dem Elternhaus?
Ja, und sozusagen dem Vertrauen, das einem zu Beginn des Lebens geschenkt wird?
Das ist eine Kernthese, die unsere beiden Forscherinnenpartner aufgestellt haben, der ich mich aber auch gut anschließen kann, dass diese Fähigkeit, diese Widerstandskraft früh gebildet wird. Also dass es dir vielleicht leichter fallen mag, als Erwachsener große Hürden zu nehmen, wenn du in früher Jugend Unterstützung unterstützt worden bist. Und wenn man dir, in dem Fall eben Mädchen, vermittelt hat, alles, was du willst, kannst du genauso gut erreichen wie Jungs. Du hast die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Kräfte, also mach's einfach.
Wenn du diese Erkenntnisse aus unserer Studie jetzt dir anschaust und neben die Erkenntnisse legst zu den Studien über erfolgreiche Männerkarrieren, was ist aus deiner Sicht der größte Unterschied? Was macht den Ausschlag oder was gibt den Ausschlag für eine erfolgreiche Männerkarriere im Vergleich zu einer erfolgreichen Frauenkarriere? Kann man da wesentliche Unterschiede feststellen?
Ich glaube, so generell ist das jetzt schwierig, ehrlich gesagt. Aber ich kann sagen, Männer sind die Mehrheit und definieren die Regeln, nach denen gespielt wird. Und die Frauen müssen diese Regeln anwenden und haben die nicht selbst entworfen. Ja, das heißt, es gab für diese Frauen keine Pfade, keine vorgebahnten Wege. Das ist, glaube ich, auch heute noch der wesentliche Unterschied zu Männerkarrieren, die eben in gewisse Systeme doch hineingehen können. Also in eine Unternehmenskultur auch. Wir hatten die Seilschaften erwähnt. Ich glaube, Männer können sich, wenn sie ambitioniert sind, ich glaube, die wenigsten denken wirklich ganz so straight. Aber wenn sie sagen, ich will es mal richtig weit bringen, vielleicht werde ich mal Vorstand, dann ist es einfach viel leichter zu sagen, ich könnte mal was Ähnliches erreichen wie der XY, den ich da an der Spitze meines Unternehmens sehe. Eine Frau, die dann sagt, ja, ich könnte vielleicht was Ähnliches erreichen wie der XY, den ich da an der Spitze des Unternehmens sehe, die muss schon nochmal einen gedanklichen Umweg gehen. Ja, das kann auch Vorteile haben, wenn man so quasi sich immer noch in der Pionierrolle sieht. Möglicherweise hat man dann den Eindruck, man muss sich auch nicht mit allen messen. Egal, was man schafft etwas, was die Mehrheit vielleicht noch nicht geschafft hat. Und das kann ja auch wieder Auftrieb und Rückenwind geben. Also insofern ist das, was schwieriger ist an den Frauenkarrieren, je nach Sicht, manchmal auch ein Vorteil.
Eva, die schwierigste Frage zum Schluss. Was lernen wir daraus?
Das kann jede Leserin und jeder Leser für sich selbst beantworten, denke ich. Solche Geschichten machen immer Spaß, weil man sie automatisch auf sich selbst bezieht, weil man das, was man da erzählt bekommt oder nachliest, vergleicht mit anderen Biografien, mit Menschen, die man vielleicht interessiert verfolgt oder eben auch mit dem, was man selbst schon erreicht hat. Also das überlasse ich unseren Rezipienten sozusagen, was sie daraus lernen. Was man immer mitnimmt oder was ich immer mitnehme aus solchen Recherchen ist, dass man doch den Eindruck hat, das sind besondere Persönlichkeiten, die es so weit bringen. Also das ist immer ein besonderer Antrieb. Das ist eine besondere, extreme Leistungsbereitschaft. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die gehört natürlich auch hundertprozentig dazu, bei Männern wie bei Frauen. Und das ist eine besondere Bereitschaft, Wagnisse einzugehen. Und wie gesagt, Frauen leisten in der Hinsicht vielleicht noch ein bisschen mehr.
Eva, vielen Dank.
Ja, bitte. Gerne, Sven.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über interessante Karrieren von Frauen wie Männern und deren Gesetze wissen wollen, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes. Da ist auch die von Eva Buchhorn zitierte Geschichte zu der Studie vermerkt. Mehr noch empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager-Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website. Es ist wirklich nicht zu übersehen. Eva Buchhorn und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Sommerwochenende.
Nochmal zum Werbepartner der Bayern LB. Wer auch in Zukunft als Innovationstreiber einen verlässlichen Finanzierungspartner an seiner Seite haben möchte, informiert sich jetzt auf bayernlb.de/fortschritt oder unter dem Hashtag Fortschrittsfinanzierer.